Euch alle sehr herzlich im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Als ich jetzt Mecklenburg hörte, da wurde bei mir etwas ganz hell. Denn ich bin in Mecklenburg zum Glauben gekommen, in einer Jugendfreizeit. 1947, ganz schöne Zeit schon her, ne? Ja, da ist schon ein bisschen Rost dran, ja. Aber nicht bei meinem Christsein, im Gegenteil. Damals war eine Zeit nach dem Krieg, wo wir kaum etwas zu essen hatten. Und damals haben Christen aus Amerika Pakete geschickt, damit wir in christlichen Freizeiten essen konnten. Und so bin ich hingefahren, um mich satt zu essen. Das war der eigentliche Grund. Ich wollte sonst mit dem frommen Christlichen gar nicht so zu tun haben. Und als ich dann da war, bekam ich das gute Essen, sogar mein Lieblingsessen, Milchreis mit Zucker und Zimt. Und das hat mich angezogen. Das gab es tatsächlich dann auch. Andere erzählten, wir haben uns satt gegessen, wir haben um die Wette gegessen. In der Zeit, wo ich morgens schon meine Schnitte Brote für den ganzen Tag reichen musste, gegessen hatte. Und hier bekam ich das. Aber hier bekam ich auch wirklich Lebensbrot. Hier gab es Zeugnisse von Menschen, die Jesus angenommen hatten. Hier war ein Evangelist, der aus Ostpreußen stammte, jung, dynamisch, war Offizier gewesen und erzählte uns von Jesus, dass wir gepackt wurden. Und da habe ich Jesus Christus angenommen. Die Seelsorge war in einer Schlosskapelle, denn die Freizeit war in einem Schloss. Die Junker, wie man damals sagte, wurden vertrieben und die Möbel waren in kurz und klein gehauen. In einem Saal haben die Mädchen geschlafen, in einem Saal die Jungs, alle auf Stroh, ganz einfach. Aber das Evangelium dreimal am Tag, viermal am Tag, manchmal sogar Andachten gehabt, Sport so wenig, was ich eigentlich wollte. Aber das Evangelium hat mein Herz verändert, bis heute. Deshalb denke ich noch gerne dran. Ich bin vor einiger Zeit erst noch da gewesen. Dort stehen die ältesten Eichen Deutschlands sogar im Schloss Evenack bei Staffenhagen, Fritz-Reuter-Stadt. Eben haben wir ein schönes Lied gehört über den 23. Psalm, wo der Herr unser Hirte ist. Der Hirte ist derjenigen, die Jesus sich anvertraut haben. Und sie wissen, sie können mit ihren Sorgen, mit ihren Nöten zu ihm kommen. Sie wissen, er führt uns, er leitet uns. Wie schlimm auch die Zeit ist, was es auch ist, wo Menschen einfach, die diesen Zugang zum Herrn nicht haben, fast vergehen müssen, Depressionen bekommen. So stand es jetzt in der Zeitung, dass die Frau von dem ehemaligen Präsidenten Obama nachts nicht schlafen kann, dass sie sogar Depressionen hat, wenn sie an all das denkt, was in ihrem Land geschieht. Jetzt diese Krankheit, die Epidemie und dann natürlich die Aufstände, was so geschieht mit den Demonstrationen und vielem anderen mehr. Sie weiß wohl wahrscheinlich nicht, wo sie abladen kann. Manchmal ist es auch bei uns Gläubigen so, dass wir den Herrn haben, wir wissen um die Verheißungen, aber wir nehmen sie nicht in Anspruch. Wir müssen das tun, dann werden wir es leichter haben. Wir machen nicht die Augen zu und sagen, ach, die Probleme gibt es ja gar nicht. Doch, aber wir bringen sie dem Herrn und sagen, Herr, hilf mir dahin durch, denn du bist der Herr. Wir haben einen langen Abschnitt gehört aus 1. Petrus Kapitel 4. Ich werde nicht über alles predigen, sonst gäbe es eine sehr, sehr lange Predigt, sondern nur einige Gedanken daraus nehmen. Aber ich möchte noch hinzufügen, was in Kapitel 3 steht, nämlich in Vers 22. Jesus Christus, der zur Rechten Gottes aufgefahren ist gen Himmel, und es sind ihm untertan die Engel und die Gewaltigen und die Mächte. So müssen wir Jesus Christus sehen. Ich habe in diesen Tagen viel, viel Seelsorge gehabt über Telefon, fast aus ganz Deutschland, von allen möglichen Grenzen, von oben, von Hamburg, von Stuttgart, hinten an der Grenze von nach Österreich und so weiter. Und viele, viele Fragen waren da, Nöte, Menschen, die nicht zurechtkamen. Und ich musste ihnen dieses einfach zeigen. Hier ist einer, der dir helfen kann. Einer sagte, ich wollte ja nur eigentlich frei werden. Ich wollte, dass du mit mir betest und dass mir es dann gut geht. Ich sage, nein, dann musst du schon Jesus annehmen. Und er muss dein Heiland sein. Und er muss das Erste sein. Er muss das Wichtigste sein. Dann wird das andere auch folgen. Viele wollen Jesus nur benutzen, dass es ihnen gut geht. Und es gibt leider auch Menschen, die predigen ein sogenanntes Wohlstandschristentum, das wir in der Bibel nicht so finden. Gott hat uns vieles verheißen. Jesus hat gesagt, dass wir von ihm her auch versorgt werden und so weiter. Aber wir müssen es nicht immer so gut haben. Wir können auch manchmal Leid durchmachen. Und Leid kann man besonders durchmachen, wenn man sich bewusst auf die Seite Jesu stellt, sich als Christ zu erkennen gibt. Und das machen viele eben nicht. Sie leben dahin und sagen, ja, ich habe Heilsgewissheit, ich bin errettet, ich werde eins im Himmel sein, ich bete, damit mir es gut geht. Aber man teilt es dem anderen nicht mit. Da fehlt irgendwie etwas. Da ist keine Dynamik. Und wir sind doch dazu berufen, um ihm zu dienen. Wenn wir hier einmal kurz reinblicken in das Kapitel, das wir gerade gehört haben, möchte ich nur einen kleinen Überblick geben. Nämlich der Apostel Petrus schrieb diesen Brief, um Christen einmal in der Erkenntnis des Heils zu befestigen. Also das geht hier um diesen ganzen Brief. Er spricht von dem Heil, dass wir es haben, dass wir es nicht verlieren, wenn wir bewusst auch auf die Seite Jesus uns gestellt haben. Weiter. Er macht uns Jesus groß und er zeigt, wie groß die Errettung ist, wie gewaltig sie eigentlich ist. Das geht uns manchmal gar nicht so auf. Und weiter. Er spricht auch von der zukünftigen Errettung. Nicht nur von der aus Sünde und Schuld, sondern aus der Errettung aus dieser Welt in seine neue Welt, in den Himmel, in die Herrlichkeit. Das ist nämlich auch eine Errettung. Und er zeigt uns, dass wir da Hoffnung haben. Aber er macht auch deutlich, dass wir absagen sollen allem alten bösen Wegen. Es ist ja so, wenn wir uns bekehrt haben, dann sind wir neue Menschen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber der alte Mensch ist noch da. Der Stellung nach gehören wir dem Herrn Jesus Christus. Aber dem Wesen nach hinken wir oft, sehr, sehr oft hinterher. Und gerade das will der Herr, dass wir ihm ähnlicher werden. Es wird ja sehr oft gesagt, es ist genug, wenn der Herr Jesus mich liebt. Ich weiß, er liebt mich. Und er liebt mich so, wie ich bin. Natürlich nimmt er mich an, wie ich bin. Aber er will mich nicht lassen, wie ich bin. Sondern er will eben, dass ich ihm ähnlicher werde. Und er verlangt das nicht nur von mir, sondern er sagt, meine Kraft ist da. Die ist mächtig. Die verändert dich. Nimm sie doch in Anspruch. Aber dann sei auch bereit, das Alte wirklich dran zu geben und nicht einfach wieder in der Sünde gefangen zu sein oder im alten, bequemen Wesen. Er spricht also von einer bewussten und ganzen Hingabe an Jesus Christus. Und dazu ermuntert er uns auch heute Morgen. Und noch eines, was oft bei Christen nicht gesehen wird, dass Nachfolge mit viel Freude verbunden ist, aber auch manchmal mit Leiden. Und wir sehen es besonders bei den Leuten, die aus dem Ausland kommen, die einer anderen Religion angehörten und nun zu Jesus finden und dort in dem Land, in dem sie leben, verfolgt werden, ins Gefängnis kommen, umgebracht werden, geschlagen werden und so weiter. Ich habe eine ganze Reihe davon getroffen auch und ich habe das auch früher schon erlebt in meinem Dienst. Sind wir bereit zu leiden? Die Frage ist, bekennen wir Jesus oder haben wir Angst, dass der andere uns scheel anguckt, dass wir vielleicht nicht mehr so viel gelten bei unseren Nachbarn, bei unseren Arbeitskollegen und so weiter? Das ist die Frage. Bekennen wir Jesus? Ist Jesus darin auch unser Herr? Nun müssen wir nicht dauernd predigen, sondern dass wir einfach uns zu ihm bekennen und dass wir vielleicht auch mal ein Traktat geben und andere darauf hinweisen, es gibt etwas, was du vielleicht noch gar nicht kennengelernt hast. Ein Christ, ehre Gott mit diesem Namen. So komprimiere ich mal den letzten 16. Vers. Mit diesem Namen. Es ist eine Bezeichnung und eine Auszeichnung auch, dass wir Christen sein dürfen. Nun, diese Bezeichnung kommt im Neuen Testament eigentlich nur dreimal vor. Nämlich Christianos. Wir finden dreimal im Neuen Testament da. in Apostelgeschichte 11, Vers 26. Da wird zum ersten Mal von den Gläubigen gesprochen, den Antiochien, ein Volk, das also als Christen bezeichnet wird. Warum? Wir werden es gleich sehen. Dann in Apostelgeschichte 26, Vers 28. Der König Agrippa, er spricht zu Paulus, als Paulus nun vor Gericht stand: Wenn du noch so weiterredest, dann überredest du mich und ich werde noch Christ. Und schließlich in 1. Petrus 4, Vers 16 hier in unserem Text, da heißt es dann: Wenn er als Christ leidet, dann schäme er sich nicht, sondern ehre Gott mit diesem Namen. Also wenn du selbst um des Glaubens willen, um der Bibel willen, um Jesu willen ins Gefängnis kommt oder irgendwie einen Nachteil erleidest, dann schäme dich nicht deswegen, sondern du kannst sogar stolz sein. Wir sehen es, wie die ersten Christen, die Apostel, geschlagen wurden sogar, ins Gefängnis kamen. Und sie gingen freudig von des Rats Angesicht, weil sie gewürdigt waren, um Christi willen zu leiden. Gewürdigt, das ist eine Würde, die wir tragen sollen. Das vergessen wir oft. Wollen wir uns also neu dem Herrn hingeben. Ja, wer ist eigentlich Christ? Ich weiß noch, als ich im Berufsleben stand, ehe ich Evangelist war, und sprach mit meinen Kollegen darüber, ja, was willst du denn, wir sind doch alle Christen. Damals waren noch die meisten Menschen in der Kirche. Und dann musste ich erklären, was es heißt, wirklich Christ zu sein. Manche haben gehört, die haben es gerne angenommen. Manche waren ganz dagegen und man hat gejohlt, man hat mich verlacht. Viele glauben eben, wenn ich getauft bin, konfirmiert bin, Mitglied einer Kirche bin, ich habe meinen Kopfglauben, ich habe eine gewisse Tradition und besonders, wenn ich anständig bin, nicht, dann bin ich doch ein Christ. Hier müssen wir den Leuten zeigen, dass das nicht ausreicht. Da kann man anständig sein und anständig in die Hölle gehen. Da kann man zu Jesus beten, ohne dass man wirklich bekehrt ist. Warum? Man will nur Hilfe haben. Man will sich nicht bekehren. Man bringt das alte Leben nicht hier unter das Kreuz. Viele sind nur Namenschristen. Keine Wiedergeburt haben sie erlebt. Kein Herzensglaube, keine Heilsgewissheit und auch keine Heiligung. Sie wissen oft gar nicht, was Heiligung ist. Ich habe das jemand in der Seelsorge gesagt und da musste ich ihm das erst alles erklären, was es bedeutet jetzt, Jesus nachzufolgen. Er meinte, er wäre doch ein guter Christ, aber er lebte in Sünde und war gebunden. Und nun, was Heiligung heißt, das heißt nicht in eine Gesetzlichkeit hineintreten, sondern nach dem Willen Gottes sich ausrichten und das von ganzem Herzen, weil man es will, weil einer da ist, der mich errettet hat, der mein Leben neu gemacht hat und mein Dank soll dieses sein, mein Leben soll ihm gehören. Und nun sehen wir es in Antiochien. Die Außenstehenden haben diese als Christen bezeichnet. Sie haben nicht gesagt, wir werden einen eingetragenen Verein gründen, und wir nennen uns einfach Christen, das wäre eine schöne Bezeichnung, nicht wahr? Nein, sie wurden von anderen so bezeichnet. Warum? Weil sie von Christus sprachen. Immer wieder sprachen sie davon, als ihrem Herrn. Und sie lebten auch den Willen Gottes aus. Und warum konnten sie ihn ausleben? Weil sie sich informierten, wie sieht der Wille Gottes überhaupt aus? Ich kenne viele Christen, die lesen die Bibel mal hier, mal da, da pflücken sie etwas und da, und kennen keine Zusammenhänge, wissen wirklich nicht, was der Herr will. Ach, das war aber ein schöner Vers für mich heute. Oder die Losung war ja wunderbar. Nichts gegen die Losung. Aber wir müssen mal den Willen Gottes kennen. Wir müssen mal in der Bibel forschen. Und das muss ein echter Christ. Wir sehen ja sogar, dass eine jüdische Gemeinde, die noch gar nicht mal im Glauben war, prüfte nach dem Alten Testament, ob sich's also verhielte. Und so müssen wir Christen das genau tun, in der Bibel lesen. Auch ganze Bibelteile im Zusammenhang, Kontext ist ganz, ganz wichtig. Dann kennen wir auch bestimmte Dinge. Dann fallen wir auch nicht einer Irrlehre so schnell heim. Weiter. Um seinetwillen waren sie bereit zu leiden. Um Christi willen heißt es hier. Und weiter. Sie dienten ihm und sie waren in der Anbetung immer wieder zu finden. missionarisch tätig sein und ihn auch anbeten. Nicht bloß, Herr, gib mir das und gib mir das und beschütze du mich, sondern auch sagen, Herr, ich liebe dich. Du bist groß, du bist wunderbar. Du bist das, was wir hier einfach finden in dem 22. Vers Kapitel 3, nämlich du bist es, dem die Engel untertan sind, dem die Gewaltigen untertan sind, dem die Mächte untertan sind, alles. Auch die Regierungen dieser Welt, auch die Situationen dieser Welt. Und wenn es diese Pandemie ist und so weiter, alles ist ihm letztlich untertan. Und da dürfen wir wirklich vertrauen. Wann er das nun beendet, das ist egal, aber er wird uns durchbringen. Er wird uns führen, selbst wenn wir sterben müssten. Wir lesen das in Hebräer Kapitel 11. In den ersten Versen, in den ersten 30 Versen lesen wir, wie durch den Glauben Menschen bewahrt wurden, Wunder erlebt haben, große Wunder sogar. Und dann heißt es aber, einige haben es nicht erlebt, obwohl sie dieselben Verheißungen hatten. Sie waren genauso gläubig, aber sie haben etwas durchgemacht, weil sie etwas Besseres erleben sollten. Etwas Herrliches, so wie Gott sie extra führt, ins Leiden hinein. Und die wurden zersägt, die wurden zerhackt, die wurden in Felle eingenäht, sie wurden geplagt als Christen, aber haben treu dem Herrn eben ihr Leben gegeben. Jesus war Mittelpunkt ihres Lebens, das ist es. Jesus muss Mittelpunkt des Lebens sein. Und wie wird man Christ? Indem man ihn bittet, Herr, nimm du mich jetzt an. So steht es geschrieben. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Christsein bedeutet nicht einfach ein Streben nach Selbstwert. Natürlich sind wir etwas wert, wenn wir zu Jesus kommen. Er hat uns erkauft. Aber wir dürfen nicht danach streben, dass wir nur etwas gelten bei den Leuten, sondern dass Jesus etwas gilt. Nicht nur ein positives Selbstbild finden und so weiter und unbedingt Gesundheit verlangen. Nicht? Dann muss ich doch gesund werden. Das muss er tun, sonst glaube ich nicht an ihn. Oder Wohlstand haben und immer sich nur wohlfühlen und Jesus sogar fühlen. Ich muss es vielen sagen, ich fühle Gott nicht immer. An vielen Tagen überhaupt nicht, aber ich weiß, er ist da. Das ist viel mehr als das Fühlen. Wisst ihr, wenn wir unser Leben vom Gefühl abhängig machen, dann sind wir arm dran. Dann braucht nur irgendetwas passieren. Eine schlechte Nachricht bekommen wir oder wir werden krank oder wir haben ein Unglück, dann sind wir gleich unten. Gott liebt mich wohl nicht oder Gott hat mich verlassen oder ihn gibt es so gar nicht. Nein, wir müssen uns nicht immer wohlfühlen, obwohl er uns Wohlfühlen gibt, wenn wir Frieden haben. Nein, wichtig ist, dass wir es wissen aus der Bibel. Was auch immer geschieht, er ist mein Herr, er ist mein Gott. Wir haben hier die Vergangenheit angesprochen, da lesen wir es, nämlich, dass wir von der Vergangenheit geprägt worden waren, nämlich besonders von der Sünde. Und dann sehen wir hier, wir sollen das gegenwärtige Leben unter den Willen Gottes stellen und dann die Zukunft Christen haben, nämlich eine Zukunft, und die sollen sie besonnen und betend angehen. Das sind so die drei wichtigsten Punkte. Es ist genug, dass die Vergangenheit eine heidnische Prägung hatte. In Vers 3, ich habe es jetzt mit meinen eigenen Worten ausgedrückt. Es war ein Leben in der Sünde, manche waren ganz tief drin, manche waren christlich, erzogen worden, anständig, aber trotzdem in der Sünde. Ohne den Herrn Jesus Christus in Wirklichkeit. Und das sollte aufhören. Da heißt es, es ist genug, dass die Vergangenheit eine heidnische Prägung hatte. Es ist genug. Und leider ist es so, immer wieder erlebe ich das auch in der Seelsorge und beobachte es, wie Christen von manchen Dingen nicht loswerden. Dass sie einfach weiter sündigen. Sie zeigen das nicht, sie verstecken das sehr, sehr oft. Und wenn wir das hier nun sehen, in 1. Petrus 4, Vers 3, Ausschweifungen, Aselgeier, Zügellosigkeit, unberechenbar, ihr Leben, sie schwelgen, machen es oft heimlich, manchmal mit anderen Ungläubigen. Natürlich dürfen wir feiern und wir sollen glücklich sein. Aber wenn wir mit der Welt es tun und in einem anderen Geist, dann ist der Herr eben nicht glücklich darüber. Oder in Begierden heißt es hier, nämlich eine böse Leidenschaft frönen, einen bösen Drang haben, noch gebunden sind. Wie viele Christen sind gebunden? Sie zeigen es nicht. Manche sehen das nicht. Oft sehen es nur die eigenen Angehörigen. Und da dürfen wir doch frei werden und sollten frei werden von diesen schlechten Gebürden. Pornofilme zum Beispiel. Wie oft habe ich es in der Seelsorge erlebt, dass Männer ankamen besonders, die nun im Internet und in den Fernsehen die schlechtesten Filme sahen und nicht mehr loskamen und richtige Pornosachen und gierig waren und sogar anderen weitergegeben haben. Damit müssen wir aufhören. Und die Bibel sagt, wir sollen uns lossagen. Sage dich los. Oder wir haben uns losgesagt von diesen Dingen. Dazu kommt die Trunkenheit. Viele tun es heimlich und viele, die verstecken es einfach, aber sie müssen einfach immer wieder Alkohol nehmen. Jesus aber macht frei. Sie sollten das wirklich annehmen, was Jesus verheißen hat. Jesus ist der Herr, der befreit, auch von Festgelagen, steht hier. Natürlich dürfen wir Feste feiern und wir wollen das auch als Christen. Wir sind gern zusammen und wenn die Jugend hier zusammen war in Mecklenburg, dann war das wunderbar, nicht wahr, dieses Feiern. Nein, es geht um etwas anderes, wo man sich dann betrinkt und wo man dann eben sich nicht mehr kontrolliert und so weiter. Ich brauche es nicht erklären. Und weiter, frevelhafter Götzendienst. Götzendienst bedeutet ja Götter anbeten, fremde Götter anbeten, aber es bedeutet schon bestimmte Dinge, diese Götzenlehren in Anspruch zu nehmen. Das heißt, bis Heilungsmethoden und Praktiken anzunehmen, die in Wirklichkeit mit Buddhismus zu tun haben, mit Hinduismus und mit vielem anderen mehr. Aber darüber sollte man sich dann informieren. Wir dürfen zum Arzt gehen, zu Leuten, die heilkundig sind, die klar sind, aber wir dürfen nicht das Okkulte in Anspruch nehmen. Da gibt es so viel Not und wir erleben das immer wieder, besonders in der Seelsorge. In 2. Korinther 4, Vers 2 heißt es, wir haben abgesagt das Verborgene oder den verborgenen Dingen der Schande. Die Bibel sagt, es ist Schande, wenn wir diese Dinge tun. Und wir ehren unseren Gott nicht. Und wir können kein lebendiges Zeugnis vor anderen sein. Wunderbar ist, dass Gott sagt, komm her. Du hast versagt, aber ich will dir helfen. Bitte, stehe ganz bewusst in meiner Nachfolge. Apaipameda heißt es hier, das Lossagen. Das heißt wirklich, dass man sagt, Herr Jesus, in deinem Namen sage ich mich jetzt los und dann bin ich auch bereit, wirklich das dran zu geben. In 1. Petrus 4, für Ungläubige ist ein geheiligtes Leben normal, aber für die Ungläubigen ist es fremd. Was, das machst du? Was, das machst du nicht? Warum tust du es nicht? Und da haben wir dann schon eine Gelegenheit, es zu sagen. Und da fangen wir nicht dabei an und sagen, wenn du rauchst, dann kommst du in die Hölle. Ich weiß noch, wie eine Mutter zu mir kam und sagte, sag meinem Sohn doch, mit dem du befreundet bist, er geht in die Hölle, wenn er so weiter raucht. Ich sage, er geht in die Hölle, auch wenn er aufhört zu rauchen. Er muss Jesus haben, das ist das Erste. Und wenn er Jesus hat und er sieht es ein, dann wird er auch frei werden davon. Und so ist es auch. Nicht gesetzlich jetzt von hinten rum, sondern man muss schon eine klare Hingabe zu Jesus eben vollziehen. Viele leben nach dem Lustprinzip, was mir Spaß macht. Natürlich haben wir auch Spaß, wir haben viel Freude. Und die Bibel spricht von der Freude, nicht bloß vom Spaß. Ich glaube, wir haben als Christen schon vergessen, was Spaß ist und was Freude ist. Spaß ist eigentlich etwas, was Leichtes, etwas, was schnell vergeht und oberflächlich. Aber Freude ist auch da, wo man im Leid ist, wo man einen lieben Menschen verloren hat, da, wo man in Schwierigkeiten steckt. In dir ist Freude in allem Leide, so heißt es in einem schönen, wunderbaren Lied. Ja, Und nun will er, nämlich 1. Petrus 4 in Vers 6, b, gottgemäß nach dem Geist leben. Wer die Bibel liest und wer sich ihm ausliefert, dem Herrn, der hat auch den Geist Gottes in der vollen Stärke. Und dann kann man frei werden. Das ist keine Theorie, sondern das darf man erleben. Ich habe es so oft erlebt in der Seelsorge, wie Menschen, die so stark gebunden waren, frei wurden. Und das ist das große Angebot unseres Herrn Jesus Christus. Und dann sehen wir weiter, Jesus macht nicht nur frei, sondern er ist das Vorbild, wie man aus der Sünde eben sich heraushalten kann. Er hat gelitten im Fleisch. Er hat gelitten, um nicht zu sündigen. Und er will auch, dass wir der Sünde aus dem Wege gehen. Im 1. Johannesbrief heißt es, wer Jesus hat, der sündigt nicht. Das ist nicht Perfektionismus, sondern wir versagen schon, sonst würde nicht im 1. Johannes stehen, so wir unsere Sünden bekennen, wir Gläubigen. So ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Sondern hier geht es darum, der Sünde aus dem Weg zu gehen, sie zu meiden. Aber wenn wir versagt haben, dann dürfen wir auch den Herrn bitten, Herr, vergib mir das. Und er vergibt sie uns und er gedenkt unserer Sünden nicht. Also wollen wir als Christen auftreten. Jesu Lebenserfüllung war diese. Wir finden die in Johannes 4, Vers 34. Und er brachte zum Ausdruck, meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat, und ich vollende sein Werk. Darum ging es ihm, nämlich den Vater groß zu machen, ihn zu ehren. Auch das wollen wir gerne tun. Ein Christ leide, und wenn er leidet, dann schäme er sich nicht. Er verherrliche Gott mit diesem Namen. Und dann lesen wir in 1. Petrus 4, Vers 14 zum Abschluss. Glückselig seid ihr, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Das ist doch wunderbar. Der Geist Gottes ruht auf uns. Wann? Natürlich, wenn wir uns ihm ausgeliefert haben. Sonst kann man den Heiligen Geist betrüben und sogar auslöschen mit bewusster Sünde. Aber hier heißt es, wer sich ihm ausgeliefert hat, auf dem ruht der Geist Gottes. Und wenn er auf uns ruht, haben wir die Kraft, für ihn zu leben. Dann bezeugen wir ihn. Dann gehen wir der Sünde aus dem Wege. Dann wissen wir genau, was richtig ist und was falsch ist. Dann lesen wir gern in der Bibel, dann studieren wir sie. Der Geist Gottes befähigt uns zu allem. Und der Herr schenke uns, dass wir alle geisterfüllt sind und so den Herrn ehren. Amen.